Herzlich willkommen zu Lästerschwestern, dem Podcast, bei dem wir jeden Samstag für euch die News aus der Branche von Leuten aus der Branche zusammenfassen und kommentieren und drüber lästern, weil wir gucken den ganzen Shit, damit ihr nicht gucken müsst. Ne? Wir sehen, welche Sachen auf Twitter abgehen, welche Influencer gerade mal wieder Beef haben oder was auf YouTube viral geht, wer schon wieder Mist gebaut hat, und dann geben wir euch unsere Influencer-Insights. Und diese Woche habe ich, Robin Blase, YouTuber seit 2006, einen wunderbaren Partner an der Seite, der auch schon fast so lange dabei ist. Marcel Scorpion, hallo.
Hallo, ja gut, so lange ist noch nicht. 2012 bin ich eingestiegen, aber du bist ja auch wirklich das Urgestein.
2012 habe ich auch erst, ehrlich gesagt, richtig angefangen. Ja, aber okay. Ich habe es zumindest länger verfolgt. Aber naja, genau, du machst sehr viel Gaming-Content, da kommst du eigentlich her, aber inzwischen eigentlich auch viel mehr Reaction-Content auf die gute Unterhaltung aus dem Trash-TV. Und ich muss sagen, ich hatte das neulich schon mal so ein bisschen angeteasert. Ich war neulich bei Mirella, also mir relativ egal, in ihrer Show. Die hat so eine Show und die macht ja auch sehr viel Trash-TV-Content. Ja. War eine super Show. Und ich bin dadurch aber erstmal so ein bisschen wirklich in Kontakt gekommen damit. Also ich meine, ich habe Too Hot to Handle zum Beispiel die ganze Staffel geguckt schon und so. Und ich habe natürlich immer mal wieder auch reingeguckt. Aber in ihrer Show habe ich erstmal gemerkt, wie geil dann doch und wie unterhaltsam dann doch manche dieser Shows sind, an die ich mich nie rangetraut habe. Unter anderem ging es viel um den Bachelor. Mhm. Und ich fand das dann so faszinierend, dass es jetzt dieses Jahr irgendwie zwei Bachelors sind.
Ja, genau.
Und ich habe jede Folge bisher geguckt und heute kommt die nächste Folge auf RTL Plus und ich werde sie auch heute Abend direkt angucken. Ich bin voll drin.
Ja, das ist bei mir auch ein schleichender Prozess gewesen. Also als
gefährlich.
Ja, absolut. Und dann irgendwann habe ich dann gemerkt, okay, krass, so, es macht mir auch Spaß, dass so ein bisschen auch so, ja, vor mich hin zu kommentieren. Das hat es schon mit Schwiegertochter gesucht, so 2011 oder so angefangen, kein Witz, so für mich selbst einfach. Und da dachte ich, okay, aus diesem traurigen für sich selbst kommentieren kann man ja was Schönes machen. Und seitdem mache ich das so ein bisschen seit Anfang 2021 sozusagen dann auf YouTube. Und ja, macht mir echt Spaß. Und wer Bock hat, einfach mal Marcel eingeben auf YouTube, könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Ich versuche das Ganze auch immer noch so ein bisschen geistreich aufzuwerten. Mal gelingt es mir, mal nicht so. Ich denke, dass dann, ich versuche so ein paar Fehlverhalten und so dann gerne auch mal einzuordnen, weil da ganz oft ja auch. Also es ist, wie du gesagt hast, es ist sehr unterhaltsam, aber es kann auch mal sehr schwierig sein. Und es ist dann immer so hin und her sozusagen, wo man sich da gerade bewegt, welches Format und genau. Aber schön, dass du jetzt auch dabei bist.
Es ist quasi dieser Podcast. Also genau. Fehlverhalten aufzeigen, mal geistreich sein und mal nicht.
Genau, es ist tatsächlich ähnlicher, als man denkt, ja.
Ja, ich bin gespannt. Vielleicht, ich habe mir tatsächlich aber auch andere Dating-Formate angeguckt, so First Dates oder sowas, und da bin ich überhaupt nicht reingekommen. Also es ist schon.
Okay, bei First Dates hast du aber auch dieses Ding, dass halt die Folgen nicht, also dass jede Folge für sich steht. Da ist dieser Suchtfaktor nicht so wie bei, keine Ahnung, Are You the One oder so. Aber ein First Date zum Beispiel finde ich immer ganz angenehm, weil da halt auch oft sehr, sehr giga cringige Sachen passieren. Aber ansonsten auch nicht mein Favorit, ja.
Ja, ich hatte auch wie heißt dieses Format, wo Leute so rausbuzzern müssen? Das hatte ich mir auch angeguckt.
Oh, nee, das finde ich ganz furchtbar. Das ist auch so ganz schlimm, so semi-gescriptet irgendwie, finde ich ganz schlimm. Ja, ich weiß aber gerade auch nicht mehr, wie es heißt. Ich weiß nur, dass die dann immer, dass dann 100 Leute irgendwie dastehen und dann immer rausbuzzern.
Ich glaube, take me out.
Ja, genau, take me out, richtig. Ja, finde ich furchtbar.
Ja, gut. Genug über Trash-TV, reden wir über trashige Influencer. Herzlich willkommen zum Podcast. Diese Woche geht es um einen neuen TikTok-Weltrekord, um Influencer, die sich in den Fußball einkaufen, um Anschuldigungen gegen Dagi B und mehr. Bevor wir reinstarten, hier aber nochmal kurz Werbung, und zwar für Finanzguru. Ich liebe ja Zahlen und den Überblick und die Kontrolle zu haben über meine Finanzen. Und man kann das mühsam in Excel tracken, wie ich das lange Zeit gemacht habe. Oder man nutzt einfach Finanzguru. Einfach die Konten vermitteln, die man so hat. Also Girokonto, Kreditkarte, Depot oder sogar Kryptobörse, falls ihr da unterwegs seid. Und dann werden da Einnahmen und Ausgaben automatisch kategorisiert und übersichtlich aufbereitet, damit man einfach sofort einen besseren Überblick hat, wo das Geld herkommt. Im Idealfall vom Arbeitgeber. Aber vor allem, wo es hingeht und wo man vielleicht sparen kann, was für Verträge man so hat. Man kriegt intelligente Budgetvorschläge, man sieht, wie viel Geld man noch übrig hat bis zum nächsten Gehalt, in Echtzeit berechnet, und man kann auch überflüssige Verträge einfach per Fingertipp rechtssicher direkt über die App kündigen, wenn man das möchte. Mit Finanzguru Plus gibt es dann für 2,99 € pro Monat Zugang zu weiteren tiefgehenden Analysen eures Kaufverhaltens, detaillierte Budgetanalysen und personalisierte Finanztipps. Die App an sich ist aber dauerhaft kostenlos. So kriegt man einfach Kontrolle bis zum nächsten Gehaltseingang und kann im Idealfall dann auch die Entwicklung seines Vermögens easy tracken. Also ladet euch die App runter, Verknüpft euer Konto und nutzt unter dem Reiter mehr als Neukunden oder Neukundinnen den Gutscheincode Schwestern, um Finanzguru plus 3 Monate kostenlos zu testen. Den Link findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Fangen wir aber erstmal an mit dem größten Thema der letzten Woche wahrscheinlich, was so das Level an Scheißigkeit angeht. Und zwar gab es, und ich glaube, man muss leider sagen, mal wieder Grooming-Anschuldigungen gegen einen bekannten YouTuber. Grooming, ich habe es gerade auf Wikipedia nachgeguckt, das ist quasi das gezielte Anschreiben von Minderjährigen mit einer Missbrauchsabsicht. Ich bin mir jetzt nicht ganz so sicher, ob das in dem Kontext das richtige Wort ist, aber ja, die Story ist folgende. Chan von Apple War, dem wird das vorgeworfen. Falls ihr nicht wisst, was Apple War ist, hattest du mal Kontakt mit Apple War irgendwie? Die sind ja auch schon ultra lange dabei.
Ich glaube, lustigerweise, dass Apple War tatsächlich wirklich einer der ganz wenigen Kanäle ist, wo ich nie in irgendeiner Form Berührungspunkte hatte. Auch wenn es ein ganz alter OG-Kanal ist, aber weder als Zuschauer noch dann später mal auf einem Event oder so getroffen, jemanden von denen. Also das ist wirklich voll an mir vorbeigegangen. Hat mich damals auch nie so richtig unterhalten. Aber ja, es ist wahrscheinlich, wenn ich mich jetzt als Generation 1.5 von YouTubern oder so bezeichnen würde, dann sind das auf jeden Fall die absoluten Generation 1er. Also ich glaube, das sind so die ersten,
ich glaube,
ja, die damit Geld gemacht
ehrlich
haben.
Ehrlich gesagt sogar Generation 0.5,
ja,
weil ich
so
glaube, die sind noch auf MyVideo gestartet,
ja, okay,
und dann 2006
ja
auf YouTube umgezogen. Aber Apple War war auch besonders in dem Kontext, also die gibt es schon jetzt seit 5 Jahren nicht mehr und eigentlich auch schon länger auch nicht mehr so richtig, ein Kanal, der wirklich extrem viele Mitglieder hatte. Also das ist sagen Pete's Meet mal 1000. Also vielleicht nicht mal 1000, aber das war einfach so ein Kanal, der von so einer großen Gruppe an Leuten bestimmt. Und ich glaube, sowas würde auch heute gar nicht mehr starten, aufgrund der finanziellen Situation. Also ne, damals hat man, glaube ich, einfach noch kein Geld damit verdient. Und es war einfach so, Leute haben einfach Spaß zusammen,
ja,
gehabt und Videos gemacht.
Als Erklärung vielleicht kurz, weil Mitglieder ja auf YouTube mittlerweile auch anders genutzt wird, der Begriff. Also du meinst jetzt wirklich Leute, die hinter den Kulissen mitgearbeitet
hinter
haben.
Hinter der Kamera waren über 10 Leute unterwegs.
Genau.
Chan und ich glaube Tenz, das waren die beiden, die das, glaube ich, gegründet haben. Mit Tenz hatte ich auch schon mal zu tun und mit Master Jam auch so ein bisschen. Und genau, Chan, mit denen war, glaube ich, eben nie. Das sind so die drei, die ich da irgendwie so vor allem wahrgenommen habe. Aber es gibt noch viel mehr. Und es ist aber auch so, dass auch wenn die aus dieser selben Generation kommen wie Waititi und die Außenseiter zum Beispiel, habe ich mit Apple War immer am wenigsten irgendwie zu tun gehabt.
Ja.
Genau, aber Chan so vom Sehen her, der auch immer sehr markant mit so einer Strähne im Haar.
Es hat immer so ein bisschen
so
in diese Japan-Richtung so kokettiert.
Ja,
würde ich
genau,
sagen,
so ein
ja,
Anime-Ding.
Ja.
Und genau, deswegen, also ich hätte den, glaube ich, schon erkannt. Aber ja, wie gesagt, ist schon super lange dabei und haben es viel gemacht. Er hat auch selber irgendwie so einen Kanal, der auch über 200.000 Abonnenten hat, wo es um Meerschweinchen geht, also um seine Meerschweinchen. Naja, auf jeden Fall kam jetzt eine, und das ist halt das Ding, die war irgendwie auch Mitglied so ein bisschen, also die hat auch für Chans Kanal irgendwie Content gemacht, war Zeichnerin da oder so und hat irgendwie bei diesen Meerschweinchen auch irgendwie mit Content gemacht. Die hat sich jetzt gemeldet und zwar nach 10 Jahren in einem langen Twitter-Thread. Sie hatte davor irgendwie TikToks gepostet. Ich weiß gar nicht, will jetzt hier nicht irgendwie jemand misgendern, weil sie irgendwie sagt, sie ist irgendwie...
Ach so, nee, hier, warte, ich kann es sagen, wenn du willst. Ich sehe es hier gerade.
Er, sie, they, them, ja, ist doch alles, okay.
Also damals war sie quasi als Lucy bekannt und jetzt mittlerweile halt als Sam.
Genau, als nicht-binär mit irgendwie allen Pronomen. Genau, aber Sam hat diesen Twitter-Thread geschrieben und auch mit TikToks dazu verlinkt, wo so ein bisschen darauf angespielt wurde. Aber jetzt ohne irgendwelche Namen zu nennen, und Leute haben das aber wohl sehr, sehr, sehr schnell connected, auch so ein bisschen mit der Konnotation von wegen so, das war damals schon weird und jetzt wissen wir sofort, was du meinst, weil wir dir damals gefolgt sind. Genau, aber jetzt sagen, will ich aber den Thread hier vorlesen. Ja, Chan hat mich und genügend andere gegroomt. In meinem Fall haben wir uns damals, als ich noch Fan mit 15, eher als mein damaliger Lieblings-YouTuber mit über 30, kennengelernt, uns sehr gut angefreundet und dann ging es auch sehr schnell in die sexuelle Richtung. Diese Freundschaft Plus ging dann die ganzen Jahre, all die Jahre, in denen wir Videos gemacht, zu Convention gereist und sonstiges öffentlich gemacht haben, bis zu dem Zeitpunkt, als ich glaube 2019 und Anfang 2020 dachte, ich wäre lesbisch, dann ist das ganze Ding wohl geendet. Genau, jetzt hat sie das, hat auch erzählt dann von einer Psychiaterin, bei der sie dann war, um das irgendwie aufzuarbeiten, das hat sie wohl ziemlich beschäftigt. Er hat sich dann immer mal wieder gemeldet, dann hat sie ihm irgendwie den Song 18 Plus von Scene Queens, am Screenshot der Lyrics geschickt. Ich weiß nicht, worum es darin geht, ich denke mal um ein ähnliches Thema, und ihn blockiert. Und jetzt, nachdem diese TikToks online gingen, stand er wohl vor ihrer Haustür jetzt vor ungefähr 2 Wochen. Und das, ja, hat Sam wohl dann auch retraumatisiert, war auch irgendwie keine so eine geile Aktion. Und er hat dann in einem Twitch-Stream gesagt, dass er sich jetzt irgendwie aus dem Internet zurückzieht. Es gab dann wohl auch noch vorher eine andere Person namens Avi Ellie. Der Twitter-Account ist allerdings protected. Den kann man nur sehen, wenn man ihr folgt. Deswegen, da gab es wohl aber auch andere Anschuldigungen. Es gab noch eine weitere Userin namens Kitty4820, die sich auch dazu geäußert hat, auch wenn ich längst nicht diese schrecklichen Erfahrungen machen musste, wie hier Sam und Ellie und viele mehr, schreibt sie dazu, möchte ich auch einen Thread über das Thema Chan und Apple War verfassen. Wie viele startete meine Reise in YouTube-Deutschland mit Apple War, Iblali, Gronkh und Co. Als ich Apple War entdeckte, traf es genau meinen Humor, war damals 15, 16 Jahre alt, ein riesiger Fan. Kurze Zeit später meldete mich auf Twitter an und folgte natürlich vielen, darunter auch Chan. Er antwortete mir auf einen random Tweet, darauf folgten private DMs, wir tauschten Nummern aus. Und ab da hatte er mich am Haken. Idol-Fan, ihr wisst schon. Ich war zu dem Zeitpunkt 18, 19 Jahre alt und war so glücklich als Fan, die Nummer eines doch sehr bekannten YouTubers zu haben. Dann ging es irgendwie um die Meerschweinchen, aber dann dauerte es nicht lange, bis er anfing, Interesse an mir zu bekunden, auch sexuelles, immer wieder Nachrichten über Monate hinweg. Wie gerne er mich doch besuchen und kennenlernen will, wie sehr er mich in den Arm nehmen möchte und was er mit mir im Bett machen würde. Immer wieder geschickte Hentai-Bilder mit Kommentaren wie, das würde ich gerne bei dir machen, auch intime Bilder von ihm. Ich habe mich damit unwohl gefühlt, dachte aber, es sei ein Scherz und eben seine Art, jung und naiv, ein Fan, eben im engen Kontakt mit seinem Idol. Also mehrere Vorwürfe von unterschiedlichen Leuten von Grooming, in diesem Fall eben auch mehr als nur Grooming. Er hatte mit Sam wohl auch eine längere sexuelle Beziehung, während ja Sam eben minderjährig war und er wäre sehr viel älter.
Ja, er war auf jeden Fall älter, 18 Jahre älter sogar. Ich frage mich halt, ob das jetzt irgendeinen Unterschied macht, aber ich will es trotzdem mal gesagt haben, es war ja zumindest einvernehmlich. Natürlich ist es aber bei so einem Altersunterschied immer die Frage, ob die eine Person überhaupt weiß, auf was sie sich da einlässt. Ja, ja. Und deswegen ist es immer schwierig mit dem Thema der Einvernehmlichkeit. Aber es wurden da jetzt zumindest, das klingt jetzt erstmal blöd, weil davon sollte man ja nicht ausgehen, aber es wurden jetzt zumindest keine aktiven irgendwelchen Vergewaltigungsvorwürfe oder so laut, nee, wie es genau, bei anderen, also
ich glaub,
schon mal
gab. Also ich glaube, es geht hier auch in keinem Fall um irgendwas strafrechtlich Relevantes.
Deswegen finde ich das Wort halt so hart, ne, das Grooming. Also es ist ein hartes,
ja,
Wort.
Ja, aber ich glaube, es ist das richtige Wort in dem Kontext, weil, ne, es ist so.
Ja, stimmt. Es ist schon dieses Ausnutzen der eigenen Position.
Genau,
weil
es
und
ist,
so.
Genau, es beschreibt sozusagen genau diesen Altersunterschied, eine junge Person, die eben aufschaut zu ihrem Idol und dann wird der Kontakt aufgesucht. Die Frage ist nur, sozusagen dieses Missbrauch steckt ja in diesem Wort mit drin. Sozusagen, wie ist das rechtlich? Ja, ich glaube, sozusagen rein aus meiner Perspektive heraus kann ich einfach sagen, ich finde das absolut falsch,
ja,
und
auf jeden Fall
auch verurteilungswürdig sozusagen, auch wenn es keine strafrechtliche Situation ist, weil sozusagen, sie war über 14, das war einvernehmlich, er war jetzt nicht irgendwie Lehrer oder was weiß ich, ne? Also ich glaube, rein strafrechtlich ist da nichts. Aber das heißt trotzdem nicht, dass es okay ist und das heißt trotzdem auch nicht, dass es mit Sam oder auch diesen anderen Personen, um die es hier geht, nicht auch irgendetwas richtig Schlimmes gemacht hat und es ihnen damit auch heute noch nicht gut geht, weil die Situation, das Machtgefälle, ihr Fandom ausgenutzt wurde. Und sozusagen, auch wenn das vielleicht rechtlich nicht so ist, finde ich, dass das Wort Missbrauch dann da aus ihrer Perspektive heraus wahrscheinlich schon auch das Richtige ist.
Ja, das Wort Missbrauch ist, glaube ich, auch, weil wir das einfach so kennen und uns immer direkt auf das Sexuelle beziehen, sehr, sehr, ich sage jetzt mal, ja, sehr, sehr geframed schon, weil vielleicht heißt Missbrauch heißt in dem Fall vielleicht ja auch sowas wie seine eigene Position zu missbrauchen. Das ist ja auch, da kann man das Wort ja auch verwenden,
ja,
um dann diese sexuelle Situation eben, die dann quasi in dem Moment vielleicht ohne Missbrauch abläuft, das klingt jetzt auch bescheuert wieder, aber ja, es ist natürlich, wie gesagt, trotzdem, ja, es ist einfach auch so ein Ding, was ich auch generell Influencern jetzt auch generell nicht empfehlen könnte. Auch nicht, wenn die andere Person genauso alt ist oder so, weil ich glaube nicht, dass das eine schöne langfristige Geschichte dann wird. Und ich habe einen Clip auch gesehen von Apple War, wo die beiden gefragt wurden, also Jan und der andere Main, genau. Da wurden die halt gefragt, so, könnt ihr euch eine Beziehung mit einem Fan vorstellen? Da haben beide gesagt, nein. Und dann war die Frage, könnt ihr euch Sex mit einem Fan vorstellen? Und dann hat nur hat Chan nicht nein gesagt.
Ja, ich glaube, es ist sogar so, dass Chan derjenige war, der diese Frage
gestellt hat. Stimmt, der hat sogar die zweite Frage eingegeben.
Ja, ja.
Genau, hat
die
sogar.
Frage war so, könnt ihr euch eine Beziehung mit einem Fan vorstellen? Und beide so nein. Und Chan dann so, aber Sex wiederum. Ja. Und dann sagt Tenzo, nein. Und
ja, genau,
ja,
genau.
So ganz so weird mit dem Kontext jetzt. Aber ja, also wie gesagt, ne, es geht hier nicht darum, dass, ne, nach unserem Wissen und unserem Rechtsverständnis hier irgendetwas Illegales passiert ist, aber es geht darum, dass das, was hier passiert ist, auf jeden Fall nicht okay ist. Und im Falle von Sam, die das ja auch ganz klar in den Twitter-Account auch dargelegt hat, eben auch Schaden hinterlassen hat. Und deswegen ist es einfach nicht okay. Und ich finde es so schrecklich, dass das immer und immer wieder passiert. Also ich meine, angefangen von, ich glaube, bei Lord Abaddon, da gab es damals diese Vorwürfe. Das ist ja quasi auch noch aus dieser Zeit so ein bisschen. Ja. Aber ne, jetzt mit Kyla Shikes zum Beispiel, die das ja auch neulich nochmal irgendwie in so einer Instagram-Story angedeutet hat, dass es halt da extrem viele Stories auch aus der Influencer-Szene gibt, die jetzt immer wieder an sie herangetreten werden, aufgrund ihrem Background mit der Story rund um Rammstein.
Mhm.
Und ne, also man hört das ja immer wieder, ganz oft ohne Namen. Also sage ich, natürlich auch strafrechtlich immer schwierig, dann irgendwelche Leuten das einfach so anzukreiden und zu sagen, guck mal hier, mir hat jemand erzählt, dass die Person das und das gemacht hat. Aber sagen, ich könnte das auch gar nicht, weil mir sind die Namen nicht bekannt. Und ich finde das so ein bisschen schade irgendwie, weil es ja offensichtlich auch immer noch, jetzt auch in dem Fall, keine Ahnung, 10 Jahre später oder sowas, seit der Hochzeit von Apple War, immer irgendwie so Zeug rauskommt.
Ich frage mich generell, was nicht rauskommt.
Dass da in der Szene nicht mehr, also ich meine jetzt nicht die Opfer, sondern ich meine sozusagen wir als Influencer sozusagen, dass in dieser Gruppe nicht mehr dagegen getan wird oder mehr darüber gesprochen wird oder eben solche Sachen halt auch quasi mehr Warnungen ausgesprochen wird, dass man da irgendwie mehr tun kann. Was ich auch ganz spannend fand aber, ist zum Beispiel, dass Sam, wenn ich das richtig verstanden habe, sich auch insbesondere jetzt getraut hat, sich dazu zu äußern, diese TikToks zu machen, die das dann losgetreten haben, durch das Video von Carina Pusch mit der Story mit Upper Red.
Mhm.
Also das war auch wieder ein gutes Video.
Ich finde es einfach gruselig, dass wir halt wahrscheinlich echt nur so tröpfchenweise irgendwelche Sachen erfahren.
Voll.
Und
ja,
was da alles noch dahinter steckt und jetzt auch mal von der Influencer-Szene weg, auch wahrscheinlich was da schon in der Musikbranche seit wahrscheinlich Jahrzehnten abgeht, genau auf dieser Ebene.
Und ja, in all diesen Branchen, wo Leute irgendwie Macht über ihre Fans haben, natürlich.
Genau,
irgendwo,
richtig.
Ne? Und das ist halt, aber was ich so erschreckend finde auch, ist, dass, aber vielleicht ist das auch nicht überraschend, also vielleicht ist es auch einfach nur naiv von mir, aber wir reden hier ja auch von einer Zeit, wo Influencer noch weit entfernt waren von dem Status, den sie heute haben, ne? Also, als das jetzt in diesem Fall passiert ist, Apple War sozusagen, das war ja, die waren sozusagen auf YouTube bekannt und ein Idol sicherlich für die Leute, die YouTube geguckt haben, aber sozusagen im Rahmen von wie relevant Influencer in der Gesellschaft und in Deutschland waren, völlig egal.
Ja.
Und heute haben Influencer ja noch einen weit höheren Status, als das damals der Fall war. Und keine Ahnung, was da heutzutage passiert, dann wahrscheinlich heute mit der neuen Generation an TikTokern oder keine Ahnung was, ne? Also
sogar davon mal abgesehen, wie absolut verurteilenswert und so das ist, kann ich es auch einfach, also ich werde es nie verstehen können, wie man es überhaupt nice finden kann, was mit einem Fan zu haben, weil ich meine, da ist ja alles weg, was irgendeiner Form einen Reiz ausmacht, so das Kennenlernen, das von sich überzeugen, wie man das halt so im Dating macht. So, man verkauft sich da ja letztendlich auch ein bisschen. Und das brauchst du da ja alles gar nicht mehr machen. Und deswegen verstehe ich einfach nicht, warum das Leute machen. Und ich kenne leider auch noch von meiner früheren Freundesbubble auch Leute, die es natürlich hin und wieder mal genutzt haben. Ich kann es nicht nachvollziehen und ich habe es nie gemacht und ich werde es nie machen. Und ich finde es einfach schwierig und einfach dumm. Aber das muss halt dann, also solange es im rechtlichen Rahmen okay ist und nicht gegroomt wird, und sagen wir jetzt mal, der Typ ist 20 und sie ist 18 und die haben beide Bock drauf. Ja, das ist ja auch okay vielleicht, aber am Ende des Tages ist immer die Frage, was die Langzeitschäden sind. Und wenn du jetzt so jemand wie Sam hier siehst, wo man halt sieht, okay, da ist wirklich was passiert, da scheint ein Trauma zu sein. Ja, das ist natürlich das Schlimmste, was überhaupt passieren kann. Also du bist von der Position, dass du das Idol von jemandem bist, zu der Person geworden, die dich vielleicht kaputt gemacht
hat
langfristig. Den
größten Schaden eigentlich. Ja, voll, genau. Ja. Wobei, worauf ich noch eingehen wollte, ist sozusagen dieses Fan-Thema. Ich weiß nicht, ich glaube, wir hatten, oder ich zumindest hatte in dem Podcast auch schon drüber gesprochen, wir hatten ja eine Zeit lang beide das so, dass wir quasi so in Berlin im Online-Dating unterwegs waren. Und wie unangenehm das halt auch einfach ist, selbst jetzt in einem Alter, wo, keine Ahnung, dann halt, ne, ich als ich das bei Tinder oder sowas eingestellt habe oder so, dann war natürlich die Age-Range so plus minus 5 Jahre, so mein Alter, ne? Das heißt, wir reden hier von jetzt inzwischen Ende 20-jährigen Frauen, also ne, nach unten, nach oben, dann auch ne, Ende 30 potenziell. Aber sozusagen, wenn da jemand als Opening Line so geschrieben hat, so hey, ich kenne deinen Content, so das macht immer schon direkt ein weirdes Gefühl. So. Auch wenn, also obwohl das zu dem Zeitpunkt dann schon erwachsene Menschen sind, die das ja selber einschätzen können und wo dieser Fandom-Charakter ein ganz anderes als Teenager oder sowas.
Ich finde es interessant, weil...
Es ist trotzdem weird.
Ja, es ist weird. Es ist aber auch sehr situationsabhängig, wie man damit umgeht.
Voll, ja.
Weil ab einem gewissen Level zum Beispiel, das kann ich ja auch erzählen, ich meine, ich mache ja diese Reactions auf Reality TV und da ist die Zielgruppe halt zu 70% weiblich und im Alter von 20 bis 30. Das heißt, wenn ich da unterwegs war auf den Plattformen, natürlich wurde ich hier und da auch mal darauf angesprochen. Und klar, ja, du kannst, aber es kommt halt drauf an, es ist jetzt auch, es wäre für mich jetzt nicht das todeskrankste Ausschlusskriterium gewesen, solange es halt auch lustig ist, so nicht im Sinne von, wo dann, stell dir mal vor, der wird irgendwie, du wirst mit deiner YouTube-Begrüßung angeschrieben, so ein auf den, weißt du, so richtig cringe.
Ja, ja.
Das wäre halt ganz schlimm, aber klar, wenn man, ich finde es auch cool, wenn die andere Person ehrlich damit umgeht und sagt, ja, okay, ich kenne dich, aber das ist,
ja,
das,
ja,
weil das ist ja genau das andere Extrem, wenn Personen auf Zwang so tun, als ob sie dich nicht kennen und du merkst es dann irgendwann, das ist fast genauso schlimm.
Ja, ja,
deswegen,
ja,
einfach ein ehrlicher Umgang damit ist immer das Beste von beiden Seiten.
Ja, voll, da hatte ich damals auch drüber gesprochen, als das so mehr frisch bei mir und mehr Thema war.
Ja.
Und es ist ja, also ich meine, es lässt sich in unserer Branche auch irgendwann auch nicht mehr verhindern, dass sozusagen Menschen, die sich zumindest ein bisschen für Social Media interessieren, zumindest wissen, wer du bist. Aber das ist halt ein Unterschied, ne? Also jemand, also wenn mir jemand irgendwie schreibt, so, ey, ich habe mal, keine Ahnung, eine Follow Me Pots Folge von dir gesehen oder sowas, ist was anderes als so, ich bin ein riesen Fan von dir, und das passiert in dem Alter halt zum Glück auch nicht mehr so. Und wenn, dann wäre es halt auch so ein Punkt, wo man sagen würde, okay, das, dann will ich dich ehrlich gesagt auch nicht treffen, weil das absolut, ja, weird ist.
Warst du in der einen Follow Me Reports Folge nicht permanent nackt oder so?
Ja, genau, ja, ja. Das ist auch die.
Oh Mann, das wäre ein lustiger Opener zum Beispiel. Das hätte ich gefeiert.
Ja, ja. Ich habe dich schon mal nackt gesehen. Ja. Let's go. Also, aber das zum Thema Apple War, wirklich, ja. Also, ne, gerade wenn es hier um Leute geht, die irgendwie 15, 16, 17, 18 sind und so weiter. Und die Person, das finde ich absurd, ne? Ich meine, also auch wenn das, ich meine, Chan war damals ja schon über 30, ne? Also ich, so alt bin ich jetzt, ne? Und wenn ich mir das vorstelle, so jetzt überhaupt mit irgendeiner 15-Jährigen zu schreiben, ich finde das,
Nee.
So eklig und, ja, so absurd.
Das ist ganz schlimm. Krass, dass der schon 30 war damals, hätte ich niemals gedacht.
Ja, und also, aber ich finde selbst, also ohne Influencer-Machtgefälle sozusagen, einfach eine 15-Jährige mit der einfach nur Kontakt zu haben, so ist, auch das ist schon weird. So.
Absolut, auch normaler Kontakt ist, finde ich, schon sehr fragwürdig.
Ja.
Also das finde ich, es fühlt sich schon richtig komisch an. Außer es ist jetzt deine Cousine und du schreibst so, wie geht's deinen Eltern, so ein auf den. Aber dieses, also einfach nur Kontakt, da würde ich mich schon wirklich, also würde ich mich schon richtig schlecht fühlen, weil ich immer, ja, denken würde, oh nein, nicht, dass ich jetzt, ja, irgendwas allem, falsch mache oder was weiß ich.
Vor allem wofür, ne? Also ich glaube, wenn du jetzt Lehrer bist oder irgendwie Jugendleiter, ja, ja, oder keine Ahnung was, aber ich meine sozusagen so DMs hin und her schreiben, so, weil dieses, also ich hätte von der Lebensrealität und dem Interesse und den Themen, die mich interessieren und so weiter, zero Überschnitt.
Ja.
Mit einer 15-jährigen Person. Es ist, keine Ahnung, man kann es in keinster Weise irgendwie.
Ja, doch, du könntest über Z-Max bestimmt reden. Hättet ihr beide eine gewisse Expertise, aber sonst wüsste ich auch nicht.
Ja. Nee, also einfach absolut, absolut eklig. Sehr mutig, einfach von den Leuten, dass sie jetzt vorgekommen sind. Toll. Chan hat angekündigt, dass sie sich jetzt komplett aus dem Internet zurückzieht und auch in Therapie ist. Und wenn das stimmt, dann ist das ja zumindest gut. Wie gesagt, es geht hier nicht um irgendwelche, also soweit wir wissen, nicht um irgendwelche strafrechtlich relevanten Sachen. So. Das Beste, was er jetzt machen kann, ist sozusagen eben nicht vor der Haustür von irgendwelchen betroffenen Leuten stehen, sondern sich einfach,
ja, das wäre gut, wenn das jetzt nicht unbedingt nochmal vorkommt.
Zurückziehen und einfach, ja, für die einfach auch aus dem Internet verschwinden. Ich habe keine gute Überleitung zum nächsten Thema.
Ich wollte gerade, ich habe extra gewartet, ob
aber,
da was kommt jetzt.
Aber wir brauchen was Positives jetzt, und deswegen reden wir jetzt über was Schönes, und zwar die Stream Awards 2023 waren, und das ist ein Event, was dieses Jahr, finde ich, nochmal krasser geworden ist. Das wird veranstaltet von Reefed und auch live auf ihrem Account gestreamt. Und das hat dieses Jahr Ausmaße erreicht. Da muss ich sagen, da bin ich schon ein bisschen baff. Das war eine richtige Gala. Das konnte mithalten mit, keine Ahnung, dem Video Days Award letztes Jahr.
Mit den Hype Awards.
Und die hatten sogar Sponsoren, unter anderem zum Beispiel Dune 2 oder so. Also richtig so krasse Sachen, die das einfach gesponsert haben, so als Event, was natürlich jetzt auch nicht absurd ist, wenn man drüber nachdenkt, dass das ja einfach große, bekannte Streamer sind auf Twitch und so weiter, und die würden die wahrscheinlich auch für normalen Content sponsern. Aber es ist schon weird in dem Kontext, dass man weiß, dass Events wie der Webvideopreis zum Beispiel sich halt irgendwie nie finanziell tragen konnten, soweit ich weiß.
Ja.
Weil sie es halt nicht geschafft haben, das ranzuholen. Ich finde deswegen einfach das als Konzept so geil, wenn aus der Szene heraus Leute sagen, wir machen das jetzt. Und keine Ahnung, ich war gerade auf der Website von den Stream Awards, weil natürlich auch super schwierig ist. Es geht ja ganz oft um so einzelne Clips, die da ausgezeichnet werden, so einzelne Momente, so schlimmster Voice Crack, bester Cringe-Moment, bestes TikTok, bester Gaming-Moment, so. Also ganz viele so Ausschnitte. Und die sind dann auf dieser Website alle gesammelt. Du siehst, wer nominiert war. Die sind alle gut anklickbar und auch anguckbar. Und du siehst jetzt auch direkt sozusagen mit so einer goldenen Umrandung, wer gewonnen hat. Also ich kann euch einfach empfehlen, geht mal auf diese Seite, streamawards.de. Und es ist halt schon ein bisschen traurig, dass diese Seite halt einfach besser programmiert ist. Es gibt zum Beispiel so ein Outfit des Abends Kategorie, wo sie anscheinend auch live dann einfach jede Influencerin und jeden Influencer, der irgendwie auf diesem Event war, fotografiert haben vor dieser Fotowand mit den Sponsoren drauf und dann direkt auf dieser Website diese Bilder reingeladen haben und die Leute abstimmen konnten. Also einfach technisch auch einfach weit über allem, was sozusagen irgendwelche krassen Produktionsfirmen bisher auf die Beine gestellt haben an Influencer Awards. Und da möchte ich einfach mal Props geben an Reefed und ihr Team, wie geil das einfach ist. Und ich finde es so toll. Und ich würde mir das halt jetzt auch einfach wünschen für YouTube und für TikTok und Instagram und so weiter. Also es ist halt schade dann wiederum, dass es halt nur für Streaming das bisher so aus der Szene gibt und nicht auf YouTube. Es gibt nur den Anti-Web-Videopreis, aber sozusagen die positive Variante davon würde ich mir auch noch wünschen.
Ja. Interessanterweise, wenn ich mir das so anschaue, auch die anderen Gewinner, es ist ja so, dass Papa Platte in 10 Kategorien gewonnen hat und in den anderen Kategorien haben dann auch ein paar gewonnen. Das sind, glaube ich, insgesamt vielleicht noch, wenn ich jetzt mal so überschlage, so nochmal 15, 16 oder so. Also das heißt, er hat mehr als die Hälfte oder nee, ein bisschen weniger als die Hälfte hat er gewonnen. Und das finde ich interessant, weil ich auch objektiv, ich kenne ihn zwar auch als Person, aber ich kenne auch viele andere auf der Liste, aber auch objektiv finde ich das schön, dass er da auf diese Art honoriert wird und auch diese Aufmerksamkeit dafür bekommt, weil er das auch wirklich meiner Meinung nach extremst gut macht. Ich meine, guck mal, das ist ein Typ, der hat jetzt mit solchen Skandalen, wie wir bis jetzt hier drin hatten, noch nie was zu tun gehabt. Da war vielleicht mal das höchste der Gefühl, dass er halt keinen Bock mehr hatte, dass seine Clips bei Hungriger Hugo verwendet werden. Ja. Und das ist ja auch schon wirklich eigentlich eine Sache, die ist völlig irrelevant. Ist völlig egal. Und der macht einfach seit Jahren wirklich echt gutes Zeug. Das ist für mich ist er der Peak-Unterhaltungsstreamer. Also ich finde, bei ihm kann man immer reinschauen und es ist immer gut. Also ich finde das schön, dass wir hier auch an der Stelle mal was Positives sagen können.
Gerade im letzten Jahr, wo er mit XQC zusammen gestreamt hat bei Reddit, hier dieses Art Plays Ding, das war ja auch international ein krasses Ding. Ich meine, Papa Platte war letztes Jahr dieses Ding mit Joko und Klaas, mit dieser Millionenjagd, dass ein Zuschauer von ihm das gewonnen hat. Und jetzt gerade aktuell zum Beispiel hat er mit Hand of Blood ein riesiges Crossover gehabt, was auch irgendwie hier mega gut auf Twitch angekommen ist. Also ich meine, das war jetzt schon wieder 2024, aber trotzdem, ich würde schon behaupten, dass sozusagen von so Aktionen und Content und so weiter er auf jeden Fall eines der krassesten Jahre hat. Wobei man auch sagen muss, es gab auch ein bisschen Kritik daran, dass er so viel abgeräumt hat, weil wohl mit einer der Personen, die quasi so, ich glaube diese Vorauswahl, weil ich glaube die Abstimmung, wer dann gewinnt, das ging dann tatsächlich über Twitch, also das hat dann die Community gemacht. Aber in der Vorauswahl sozusagen war wohl jemand dabei, der irgendwie Mod auf seinem Twitch-Account ist. Und da gab es dann Kritik, dass er da irgendwie ausgewählt wurde. Wobei man auch sagen muss, das gab es schon immer. Also bei jedem Award, bei jedem einzelnen Award, den es gibt in der Szene, gibt es, und das sind auch oft dieselben Leute, die halt oft nicht nominiert sind, die sich drüber aufregen, wie die Jury sich zusammensetzt. Ich habe mich auch in der Vergangenheit schon aufgeregt über Webvideopreis und keine Ahnung was, wenn irgendwie Entscheidungen getroffen wurden, die ich nicht so cool fand, deswegen kann ich das irgendwo auch nachvollziehen.
Du hast einen gewonnen, oder?
Ich habe nur mit Loot für die Welt zusammen. Also ich habe nie einen eigenen gewonnen.
Ja, schlechtestes Image wurde leider nie ausgezeichnet, sonst hätte ich 2017 wahrscheinlich einen geholt, aber ansonsten war die Chance auch nicht so gut.
Ja, also ich kann das schon verstehen und ich glaube, es gibt halt immer Sachen, also auch jetzt bei den Video Days hier Awards gab es ja auch wieder Kritik an diversen Sachen. Beim Anti-Web-Videopreis gab es noch nie Kritik. Der ist unfehlbar.
Der ist unfehlbar und perfekt.
Beim Web-Videopreis gab es Kritik immer über die Jahre und keine Ahnung, ne, es gibt da diverse Preise. Wenn da Influencer gewinnen, dann gibt es immer jemanden, der sagt, ja, die Person hat es aber nicht verdient.
Ja, ich weiß noch, 2014, das war auch das erste Mal, dass ich auf irgendeinem YouTube-Event war. Das war das Ding, wo man halt gemerkt hat, dass die Szene doch sehr dankbar dafür war, dass so ein Musiker, wie in dem Fall Kollega, dann halt auf die Plattform kam. Und hat er erstmal alle Preise direkt erstmal bekommen. So auch bester Newcomer
das
und
ist
so.
Das ist halt der Grund, warum ich keinen gewonnen habe. Weil ich war damals als bester Newcomer gegen Kollega nominiert.
Ja. Das ist sehr lustig, Mann. Das ist geil. Ja, ja, okay, gut. War das die Kategorie, wo dann der Penis ausgepackt wurde auf der Bühne? Oder war das später
erst? Nee, das war dann in der anderen. Ja, aber trotzdem Maximum Disrespect damals.
Das war wirklich furchtbar. Ganz furchtbar.
Ja, aber wie gesagt, also Reefed hat sich dazu auch schon geäußert, dass sie das nächstes Jahr ein bisschen anders machen werden. Dass vielleicht nicht Papa Platte jede Kategorie gewinnt, weil das ist natürlich dann auch ein bisschen awkward, wenn man alles gewinnt. Aber, wie gesagt, so ein paar Sachen wie bestes Crossover mit XQC oder sowas, da kannst du natürlich auch nicht wirklich viel dran kritisieren. Das war tatsächlich, das hat er zu Recht gewonnen. Aber ja, mal gucken. Ich muss sagen, ich bin krass begeistert, auch wie sich das gesteigert hat. Ich bin gespannt, wie es nächstes Jahr aussieht und ich freue mich einfach für diese Twitch-Szene, dass es da so einen geilen Award gibt und würde mir den mehr wünschen, auch für andere Bereiche, wie gesagt, vielleicht kann das der Video Day Award werden.
Hoffentlich gibt es eine Kategorie für die besten Trash-TV-Reactions, dann komme ich da auch hin.
Ja, ich meine, das ist halt auch ganz cool an dem Award, weil der Award hat halt so Kategorien, die halt in sozusagen, die einfach so
ja, das fand ich auch geil.
Spezifisch sind, aber ja. Dadurch halt so voll für die Community, so bester Troll-Moment oder bester Perfect-Timing-Moment, bester Sound-Alert.
Ja, das ist halt aber auch viel näher an der Community sowas, als jedes Jugendwort des Jahres in den letzten 20 Jahren. Was halt, also weißt du, was ich meine? Das ist halt eine ganz das ist halt richtig cool, weil du auch endlich mal nicht diese altbackenen Sachen hast. Ganz oft hast du ja bei diesen Awards dann richtig merkst du den Versuch, da große Awards zu kopieren, ne, an Kategorien dann. Und da hast du einfach mal was voll Eigenes. Finde ich cool.
Weißt du, wer jetzt auch was Eigenes hat?
Oh Gott, ja, das ist eine gute Überleitung.
Visca Barca, Trimax und Unsympathisch TV haben sich, also ich meine, im Fall von Trimax und Unsympathisch TV haben die nicht zusammen auch die Hyped-App gemacht. Aber sie haben sich auf jeden Fall jetzt zusammengetan, um mal wieder Geld zu investieren in irgendwas. Und wer weiß, bisher haben viele dieser Influencer-Investitionen sich, glaube ich, jetzt noch nicht so ausgezahlt. Ich weiß nicht, wie läuft es mit Happy Slice, diese Pizza-Firma? Läuft die gut?
Ich glaube tatsächlich, dass die ganz gut läuft, ja. Ich glaube, die gibt's noch. Also ich weiß...
Ja, ich habe auch so eine Insta-Werbung gezeigt, dass sie gerade nach... Ich weiß nicht, ob das Franchise-Partner waren oder Jobs, die sie irgendwie ausgeschrieben haben oder so, aber ich habe zumindest von Happy Slice eine Werbung auf Instagram angezeigt bekommen.
Ja, also ich denke
dass ich mich da bewerben kann.
Speziell Trimax ist, glaube ich, schon sehr, sehr gut auf diesem Gebiet. Sowas. Klar, sowas wie die Hype-App kann auch mal scheitern, aber davon mal abgesehen ist der, glaube ich, sehr, sehr gut in sowas. Und ich möchte natürlich auch jetzt schon mal sagen, dass da Visca Barca sowas wie mein kleiner Bruder ist und ich mit ihm zusammen gewohnt habe, wird hier von mir keine objektive Berichterstattung folgen. Aber du kannst ja mal erzählen, was los ist.
Also, die haben zu dritt jetzt investiert in einen Fußballverein und jetzt denkt ihr, ja, hey, das gibt's doch schon, gibt doch hier irgendwie YouTuber-Fußballvereine, gibt doch diese Ballers League jetzt und keine Ahnung was und hat Trimax nicht eh schon einen eigenen Fußballverein, sowohl in der Ballers League als auch irgendwie in so einer Regionalliga? Ja, das war was anderes. Sie haben investiert in einen dänischen Fußballverein, der tatsächlich auch in der zweiten dänischen Liga spielt. Also ne, das Äquivalent wahrscheinlich nicht ganz so groß, weil Dänemark ein bisschen kleiner ist, der zweiten Bundesliga. Also schon noch ein, ich schätze mal, relevanteren Verein, obwohl ich mich weder mit Fußball noch mit Fußball in Dänemark
auskenne. Aalborg war früher auf jeden Fall ein ziemlich großes Ding, jetzt halt aktuell Zweitligist, aber war früher auch mal, soweit ich das weiß, eine Champions League-Mannschaft.
Ach krass, ja, okay, also Aalborg, BK heißen die, ist ein dänischer Verein und das haben die irgendwie gemacht, sie haben jetzt nicht einfach selber sozusagen gesagt, hey, komm, wir legen mal unser Geld zusammen und kaufen einen Fußballverein. Die haben quasi gemeinsam mit einer Firma, das lief wohl über so einen ehemaligen Nationalspieler, Thomas Hitzelsberger, die ich auch nicht kenne, aber der hat irgendwie so eine Firma, die heißt Sports Strategy Excellence und die haben 20% an diesem dänischen Fußballverein und da haben sie jetzt irgendwie mit rein investiert über diese Firma. Das heißt, wenn es hochkommt, halten sie auch 20%. Ich schätze mal aber, dass sie von diesen 20% auch wiederum nur Anteile halten. Das heißt,
das ist ja eine Firma von dem Thomas Hitzelsberger.
Genau, also ich glaube, dass es auch ehrlich gesagt zu teuer wäre sonst. Also ich glaube, so ein ganzer Fußballverein
absolut.
Ist...
Absolut, die halten niemals... Also ich weiß, was Anton bezahlt hat, das sage ich jetzt natürlich nicht, aber die halten auf jeden Fall keine 20% an dem Fußballverein. Also die Firma hält 20% und ich denke mal, die haben sich dann in der Firma einfach kleine Anteile, also dann von den 20% vielleicht nochmal 5. Keine Ahnung, das ist ein Beispiel, ne? Das kann ich jetzt wirklich nicht sagen. Das weiß ich auch nicht. Ich weiß nur die absoluten Zahlen, ich weiß aber nicht, wie das sich relativ dann auflöst am Ende, aber grundsätzlich habe ich einfach nochmal nachgeschaut, eben die haben schon mehrfach Champions League auch gespielt. Ich denke mal, dass deswegen auch so die Perspektive da ist, in so einen Verein zu investieren, weil ist wahrscheinlich jetzt gerade als Zweitligist besser einzusteigen, wenn die halt mal besser dastanden, aber ist natürlich immer die Perspektive, dann wieder nach oben zu kommen und deswegen haben die das wahrscheinlich gemacht.
Das Ding ist nur, das hat so ein bisschen Kritik auch geerntet, auch innerhalb ihrer Communities, gerade der fußballbegeisterten Community in Deutschland, weil, also auch als jemand, der gar keine Ahnung von Fußball hat, weiß ich, dass zum Beispiel Vereine wie Red Bull nicht so geil ankommen wegen dem Geld, was da reinfließt und dass jetzt zuletzt ist ja irgendwie das ein Gespräch war, dass in die Deutsche Fußball League irgendwelche Investoren einsteigen sollen und dass das jetzt gerade irgendwie wieder gecancelt wurde, weil es so viel Protest aus der Fangemeinde gab, dass halt einfach sehr viel Geld da irgendwie reingepumpt werden soll und Leute irgendwie keinen Bock haben. So, und diese Vereinskultur in Deutschland ja eigentlich doch eher immer so ein sozusagen vom Volk, von den Fans ausgetragenes Ding ist und weniger ein von, so wie in Amerika mit der NFL, so wir haben hier einen Milliardär und dem gehört der Verein und dann haben wir noch einen Milliardär, den gehört der andere Verein. Das ist eigentlich nur ein Hobby von Milliardären, wer sich die besseren Spieler einkaufen kann. So.
Ja, die Fußball-Community gerade in Deutschland ist halt sehr, sehr traditionsgebunden Und man muss natürlich auch dazu sagen, dass wir jetzt gerade auch in letzter Zeit halt die Situation hatten, dass das Investoren im Fußballthema ja, wie du schon erwähnt hast, ein Riesenthema war. Und deswegen ist es halt gerade, glaube ich, der Zeitpunkt, in dem das jetzt von den drei Jungs veröffentlicht wurde, ist, glaube ich, das größte Problem. Ich glaube tatsächlich, dass die Fans sich, und das klingt jetzt vielleicht für die Traditionalisten sehr hart, man wird sich dran gewöhnen müssen. So funktioniert die Welt, so wird auch der Fußball funktionieren. Ob es dann am Ende des Tages schlecht ist, das sieht man dann ja. Grundsätzlich, da wo das Geld ist, da wird halt sich auch in Branchen hinbewegt. Und das wird auch beim Fußball so sein, gerade bei Vereinen, die jetzt vielleicht durch ihre, durch sowas wie Aalborg halt. Ich meine, die waren halt mal ganz oben, sind jetzt nicht mehr ganz oben. Da wird auch wahrscheinlich jetzt das Portemonnaie ein bisschen gelitten haben in den letzten Jahren. Und ja, da kann man drüber denken, was man will. Was man halt kritisieren kann, wo mir einfach noch ein bisschen leid tut, ist halt der Zeitpunkt. Aber die haben es wahrscheinlich schon seit Monaten geplant, dass es jetzt ungefähr veröffentlicht werden soll. Und das ist das natürlich genau in diese DFL-Tennisball-Geschichte. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Da wurde ja in Stadien wurden immer Tennisbälle aufs Feld geworfen, damit die Spiele unterbrochen werden mussten. Manchmal sogar um 15 bis 20 Minuten. Das war quasi die Protestaktion der Fans. Und das ist dann quasi jetzt genau ein, zwei Wochen danach passiert. Ich habe irgendwelche
Videos gesehen von so ferngesteuerten Autos auf dem Fußballplatz.
Aber ja, sowas gibt's auch. Also halt, um die Spiele aufzuhalten, um halt den Unmut den Investoren gegenüber zu zeigen. Und deswegen ist ja der Zeitpunkt nicht der beste.
Deswegen ist es ja auch abgesagt worden. Woran mich das so ein bisschen erinnert, und da deswegen, also das als Nicht-Fußballfan, kann ich das deswegen nicht so ganz nachvollziehen. Also obwohl ich das so, ich verstehe natürlich das Argument, dass man irgendwie nicht will, dass es irgendwie nur...
Kannst du mir abseits erklären, dein Spaß?
Nee, das kann ich, also kann ich vielleicht auch, aber weißt du, was es ist, aber ich könnte es auch nicht erklären. Aber mich erinnert das an Ryan Reynolds und Rob McElhenney, die beiden, ich glaube, also Ryan Reynolds Hollywood-Star, Rob eher so Fernsehstar von It's Always Sunny in Philadelphia und so. Und die beiden haben zusammen ja einen Fußballverein gekauft, und zwar auch so einen Traditionsverein, und ich glaube in dem Fall sogar zu 100% Wrexham FC in Wales.
Also auch wirklich Fußball und nicht Football.
Fußball, ja, genau. Und das ist aber auch ein bisschen der Gag. Also der Gag ist, dass beide, und das ist nämlich das Spannende ist, die haben das halt mit so einer Mediastrategie und Marketing und so weiter krass kombiniert, weil Ryan Reynolds halt auch einfach ein krasses Marketing-Genie ist. Also das ist wirklich
krass. Darf ich raten, die haben beide absolut keine Ahnung von Fußball.
Die haben beide absolut keine Ahnung von Fußball. Und es geht so ein bisschen, also die haben direkt da ganz einen Welcome to Wrexham, heißt das, eine Doku mitgedreht, gibt's auf Disney Plus. Sehr zu empfehlen, auch wenn man keinen Fußball mag. Ich habe die komplett geguckt, auch obwohl mich das nicht interessiert. Einfach, weil es eine spannende Story über diesen Ort in Wales ist, über die Tradition von diesem Verein, über die Menschen dahinter. Und aber auch um die beiden so als Hollywood-Stars, wie sie da halt reinkommen und halt keine Ahnung von Fußball haben. Und wie sie es aber halt auch tatsächlich so Heldenstory-mäßig schaffen, diesen Verein, der halt wirklich ganz am Boden ist, jetzt wirklich immer weiter erfolgreicher zu machen. Und ich glaube, jetzt inzwischen sind sie schon in der dritten Staffel und dem Verein läuft es immer besser. Und die haben halt auch krasse Sponsoren rangeholt, halt einfach durch die Namen, die sie halt sind, haben sie halt einfach große Sponsoren plötzlich ranholen können, irgendwie das alles ausbauen können, und das Ding ist krass am Abgehen wegen denen, aber halt auch durch diese Content-Strategie so ein bisschen, weil sie halt weltweit plötzlich Leute zu Fans gemacht haben von dem Verein, den vorher wahrscheinlich niemand kannte, und das ist halt auch einfach smart, und in dem Fall, sagen, da gibt es viel Skepsis in dem Ort, und das ist auch Teil von dieser Doku, dass halt am Anfang es viel auch Angst gibt über diese Investoren, die da jetzt reinkommen. Aber die Art und Weise, wie sie damit umgehen, wie sie auch die Tradition und Wales und so weiter auch ehren durch ihre Art und ne, das Marketing, was sie drumherum machen und so, ist halt einfach geil. Und
ich glaube eh nicht,
dass finde ich ein positives Beispiel. Also finde ich gut.
Ja, ich glaube eh nicht, dass es irgendwo so eng gesehen wird wie in Deutschland, ganz ehrlich. Weil in England ist es auch schon deutlich länger so mit Investoren und so, aber... Gut.
Ja, also ich meine, wenn sie jetzt sagen, okay, wir haben hier Influencer und die machen jetzt Content drumherum, machen irgendwie Stadion-Vlogs, sozusagen sehen das so als, sagen in Anführungszeichen, ihr Verein, auch wenn das schon kritisiert wurde, weil sie ja nur ein paar Prozentpunkte daran halten, aber ich persönlich sehe das, also zumindest jetzt für diesen dänischen Verein, als ein Win-Win, ne? Die werden vielleicht in Deutschland dadurch bekannter, haben irgendwie mehr Fans, wenn sie diese Story von diesem Verein, wenn er es vielleicht sogar dann wirklich nochmal in die Champions League schafft oder in die erste Liga aufzusteigen, und sie begleiten das. Also wie gesagt, ne, Welcome to Wrexham ist für mich dann ein sehr positives Beispiel, was ich jetzt zumindest, ich meine, wenn es da jetzt super kritische Stimmen gab, werden sie die vielleicht auch nicht in die Doku reingeschnitten haben, weiß ich auch nicht. Also vielleicht gab es da auch viel Kritik. Aber ich persönlich habe diese Doku verfolgt, finde sie sehr geil und liebe dieses Ding, was sie da gemacht haben bei Welcome to Wrexham. Deswegen habe ich da irgendwie sehr viel Sympathie für diese Idee und finde es auch ehrlich gesagt, muss ich auch nochmal sagen, krass auch da wieder, was in der Influencer-Szene passiert und was für Möglichkeiten es da inzwischen gibt.
Finde ich auch. Und gerade bei Anton zum Beispiel, da passt es halt auch absolut perfekt. Ich meine, der Mann beschäftigt sich ja aktuell nur mit Fußball, auch contentmäßig.
Er hat Barca im Namen. Also
ja, es geht ja, das ist schon so. Ja. Und ja, grundsätzlich finde ich, die Leute, die sich darüber beschweren dürften, wären dann für mich die Offiziellen und Fans vom Verein selbst. Und wenn die das nicht gemacht haben, dann müssen da jetzt keine deutschen Tastatur-Rambos versuchen, diesen Verein da irgendwie zu retten vor etwas, vielleicht vor dem sie gar nicht gerettet werden wollen. Man kann natürlich sagen, klar, Anton hat das Video halt genannt, Stadion-Vlog von unserem eigenen Verein. Gut, aber ich meine, es ist halt ein YouTube-Titel und es wurde halt kritisiert, dass es so ein bisschen größenwahnsinnig ist. Ja, aber grundsätzlich ist es halt ein YouTube-Titel und es war jetzt nicht, ich habe einen Fußballverein gekauft, sondern es ist halt letztendlich ja irgendwo ein bisschen wahr, dass man halt Teil an diesem Verein jetzt hält. Und das geht für mich auch noch fit so. Also finde ich jetzt nicht so schlimm.
Ja, also ich meine, als jemand, der kein Fan ist, ich kann verstehen, wenn man irgendwie so Veränderungen und auch gerade so dieses Kapitalistische in dem Sport nicht so geil findet, aber gleichzeitig als jemand, der kein Fan ist, kann ich es auch irgendwo nicht verstehen, weil wann war das nicht kapitalistisch? Dieses große Sportding, so, es geht ja immer um irgendwelche Multimillionäre, die gegenseitig irgendwie sich, also egal in welchem Sport. Aber egal. Ich bin gespannt, was daraus wird. Ich wünsche denen viel Erfolg und wer weiß, vielleicht wenn ich dem Verein jetzt irgendwo begegnet, irgendeine News, wo irgendwie steht, Aalborg ist der Champions League oder sowas, dann finde ich das vielleicht genauso cool wie bisher mit Wrexham, wo ich immer, wenn ich das sehe, denke so, ach krass, cool, wie es mit dem Verein weitergeht.
Ja.
Wo es auch immer weitergeht, oh Gott, das ist eine schlechte Überleitung, ist bei TikTok. Und zwar einfach eine sehr dynamische Plattform, wo neue Trends, neue Arten der Content-Kreation, die ändern sich jede Woche quasi, kommt immer was Neues. Und jetzt ist aber was passiert, was ich halt wirklich nicht erklären kann. Also ich beschäftige mich sehr mit TikTok, sowohl privat als auch beruflich, verbringe viel Zeit da und habe immer das Gefühl, ich habe so ein Verständnis für meine Bubble, aber dann rede ich wieder mit Leuten, die so komplett andere Trends sehen. Ich liebe das, wenn ich so mit Leuten rede und sage so, ey, dieses Ding, was die ganze Zeit auf TikTok viral geht, sehe ich jeden zweiten Tag, sehe ich da irgendwie ein Video zu und die so, hä?
Das kenne ich noch sehr nie gut, gesehen. Ja.
Geil, so, ne? Aber jetzt ist halt so ein Trend, ich habe das überhaupt nicht mitbekommen, aber es wurde ein neuer Weltrekord aufgestellt. Und zwar bisher gab es dieses M to the B, da haben wir damals auch drüber gesprochen, als es quasi viral gegangen ist, von Bella Porch. Das war bisher das meistgelikte TikTok in der Geschichte.
Mhm.
Das hat irgendwie 64 Millionen Likes, 2 Millionen Kommentare, 3 Millionen Saves, 42 Millionen Shares. Einfach, es war einfach ein krasses TikTok. Ich meine, Bella Porch hat, ich glaube auch unter anderem dank diesem Video inzwischen 93 Millionen Follower. Und jetzt kommt aber halt so aus dem Nichts ein TikTok und bricht diesen Rekord. Und zwar so aus dem Stand mit nichts. Und zwar von einem Account, der Stand jetzt 600.000 Follower hat. Aber ich bin mir auch nicht sicher, ob der so groß schon war, weil auf dem Account sind wirklich nur so eine Handvoll TikToks, die jetzt auch alle Millionen von Views haben. Aber ich weiß auch nicht, ob das vorher schon der Fall war.
Wahrscheinlich nicht.
Der Account heißt Pray for Gaps. Und das ist offensichtlich, glaube ich, so eine, ich würde sagen, junge Frau. Schwer einschätzen, wie alt sie ist. Aber ich würde sagen, so unter 25, vielleicht sogar auch unter 20. Und die hat einfach einen TikTok hochgeladen. Und das hat jetzt 38,6 Millionen Likes und eine Viertelmilliarde Views.
Ja.
Stand jetzt. Ist jetzt seit 2-3 Wochen online. Und jetzt fragt ihr euch bestimmt, okay, Bella Porch, das war irgendwie eine hübsche Frau, die lustig mit ihrem Gesicht zu einem bekannten Song tanzt, der gerade viral geht. Was wird wohl dieses TikTok sein? Was passiert in diesem TikTok? Ist es ein Tanz? Was ist es? Ne? Hättest du eine Vermutung gehabt, was es sein könnte? Wenn du weißt es jetzt, aber...
Ich hätte, wenn ich jetzt geraten hätte, an irgendwas gedacht, ja, von so einem Youngster halt auf TikTok, von irgendwem, der da jetzt wirklich wieder den perfekten Sound genommen hätte und ein richtig krasses TikTok, was halt sich jeder da rumschickt, so in der Bubble von 10 bis 15. Ja. Das hätte ich da gesehen, aber das, was es jetzt wirklich ist, hätte ich da auf jeden Fall nicht gesehen.
Ich hätte auch gedacht, irgendein lustiges Meme oder sowas, ja, in einen geilen Gag, so den jemand macht, so ein Vine quasi, ne? So irgendein kurzes Video, was irgendwie lustig ist, was Leute auf der ganzen Welt sagen können, ey geil, I feel this. So, das ist das, ne?
Ja.
Aber nee, ist es nicht.
Sag's uns, was ist es?
Also den Rekord, den dieses Video jetzt gebrochen hat, ist das schnellste Trending-Videos mit den meisten Likes. Es hat noch nicht mehr Likes als das Bella Porch-Video.
Genau, es fehlen ja nur noch 30 Millionen Likes, das ist ja nichts. Das ist ja morgen erledigt.
Aber es ist auf dem Weg dahin. Also dieses Video hat jetzt 38 Millionen Likes. Noch nicht so viele wie Bella Porch, aber es ist halt auf dem Weg dahin und vor allem in der schnellsten Zeit bisher. Das Video sind 15 Sekunden von jemandem, der auf einer hässlichen Bettwäsche eine Schüssel gefilmt hat. In dieser Schüssel sind Erdbeeren und auf den Erdbeeren ist Schokosoße und das ist das Video. Also
man muss aber nochmal erklären, weil hätte ich das jetzt im Podcast gehört, wenn du das so erklärst, hätte ich mir das so vorgestellt, dass es wie so Foodporn-mäßig richtig krass dargestellt ist. Aber ist es halt nicht. Es ist, als ob ich eine Schale Müsli im Bett filmen würde.
Das ist wirklich so, als hätte jemand mit so einem Nokia 6410 irgendwie, keine Ahnung, so eine Schüssel Erdbeeren auf einer hässlichen Bettwäsche in seinem Zimmer unausgeleuchtet abgefilmt. Aber halt zu dem Rhythmus von dem Song. Also der Song ist What You Won't Do For Love von Bobby Caldwell. Und zu dem, so das ist so du, ne, so von wegen, ich freue mich so auf diese Erdbeeren oder sowas, denke ich mal, ist so die Message. Und dazu wird das Handy halt so im Rhythmus von links nach rechts, von oben nach unten bewegt, so ein bisschen auf dem Beat von dem Song. Und das ist es. Das ist das Video. Und das hat jetzt auch einen neuen Trend losgetreten.
Es sieht halt nicht mal geil aus, weil es auch so nah dran gezoomt ist. Es sieht einfach komisch aus. Also es muss irgendwie nicht sein.
Und die Kommentare sind einfach nur, warum hat das 24 Millionen Likes? 20 Millionen Likes, why? Team, ich war hier, bevor es mehr Likes hatte als Bella Porch. Bruder, 11,7 Millionen Likes, for real? Ich hab's bei 100k gesehen, Totenkopf-Emoji. 19 Millionen Likes, aber was? Also die Top-Kommentare sind alle nur Kommentare, die sich nur aufregen, dass es so viele Likes hat. Aber die Zahl an Likes steigt halt mit jedem Kommentar.
Ja, ich meine,
das ist einfach absurd.
Ich weiß nicht, wann ihr hier das Skript gemacht habt, aber seitdem sind es ja schon wieder 3 Millionen Likes mehr allein schon.
Ja, ja.
Und das sind
ja,
halt
ja.
Likes. Also die Aufrufe müssen so absolut krank explodieren. Also Wahnsinn.
Also mal gucken, ob es Bella Porch überholt. Aber sozusagen ein Rekord.
Ich sag nein. Ich sag, es wird knapp, aber ich sag nein.
Ja, aber ich meine, das Bella Porch Video, das hat ja jetzt auch schon viel Longtail mitgenommen. Und wir können natürlich nicht mehr so viel nachvollziehen, wie viel es damals hatte, als es zum ersten Mal viral gegangen ist. Und wie gesagt, das ist ja jetzt schneller passiert als bei ihr.
Ja, ja, deswegen.
Also ist so ein bisschen die Frage, wenn das Longtail-mäßig und TikToks werden ja gerade, wenn die so berühmt sind, auch gerade neuen Usern oder über die Zeit hinweg Leuten noch angezeigt. Ich kann mir schon vorstellen, dass das noch ein bisschen was sammelt. Weil wie gesagt, ne, 3 Millionen Likes, das sind ja 10% Wachstum seit gestern, als wir dieses Dokument geschrieben haben. Also wenn das jetzt die nächsten Tage weiter 10% Wachstum macht, dann wird das Bella Porch in ein paar Tagen überholen.
Wenn die Folge hier rauskommt, wahrscheinlich sind wir schon so outdated. Wahrscheinlich hat es schon 90 Millionen Likes.
Ja, wahrscheinlich ist einfach, das ganz TikTok besteht nur noch aus Leuten, die ihre Erdbeeren filmen.
Ich denke, die Lester-Schwestern-Reddit-Bubble wird das dann auch noch ins Universe katapultieren am Ende. Dann. Da wird nochmal der letzte Schwung dann kommen in die 100 Millionen Likes.
Ich meine, guckt es euch an und dann erklärt uns auf Reddit bitte, warum dieses Video so krass viral geht.
Ich guck da auch rein, ich will es auch lesen.
Ich finde es ja nicht schlecht. Also ich glaube, meine Theorie ist, Leute sagen, das ist leckeres Essen, ne? Erdbeeren, keine Ahnung, es fängt jetzt auch bald wieder an, Saison zu sein für Erdbeeren, obwohl eigentlich noch nicht so ganz, ne? Aber egal. Erdbeeren, Leute.
Irgendwelche gespritzten Erdbeeren kriegst du jetzt auch schon.
Ja, die irgendwie 100.000 Kilometer mit dem Schiff irgendwo.
Ja, genau.
Aber ja, also die sehen geil aus, die Erdbeeren-Schokosoße. Ich glaube, die meisten Menschen würden das gerne essen, so. Und dann ist es irgendwie ganz lustig und so real und authentisch, wie das halt mit dem Handy so auf dem Beat gefilmt, so, oh yeah, geil, ich freue mich drauf, ich liebe Erdbeeren, so. Und dann halt, es ist einfach so ein reales TikTok, so. Ne? Aber das erklärt nicht, warum es so viel erfolgreicher ist. Also hat die den Algorithmus gehackt mit irgendwas? Warum spricht das Menschen auf so einem Level an, dass alle sagen so, ja geil, das like ich jetzt?
Naja, dass es jeder 50. Mensch der Welt schon gesehen hat, ist dadurch noch nicht so ganz erklärt. Also es ist schon irgendwie, es ist schon irgendwie sehr interessant. Vor allem, ich finde ja, also ja, du hast recht, aber ich finde, es ist klar so cute gemacht und so, aber ich finde dafür, es ist nicht mal perfekt angerichtet, wie man es hätte anrichten können.
Ja,
aber
es ist null Foodporn. Es ist einfach nur, ich esse jetzt meine Erdbeeren. Mich erinnert das an diese zwei meine absoluten deutschen Lieblings-TikTok-Sounds. Das ist, boah, der eine ist jetzt gerade sehr recent, wird auch viel genutzt, das ist so, meine Mama hat mir erlaubt, dass ich Cola trinken darf. Wie cool ist das bitte? Und dann, jetzt zocke ich Fortnite und trinke Cola. So ein kleiner
Ach
Junge.
Ach so, den kenne ich.
Ja, und das andere, ich habe es richtig schlecht nachgemacht. Und das andere ist irgendwie so sehr ähnlich, vielleicht ist es sogar derselbe Junge, ich habe keine Ahnung, der irgendwie sagt so, ich esse jetzt Nudeln und trinke Spezi. Geil, Nudeln und Spezi oder irgendwie sowas. Also daran erinnert mich das so ein bisschen, aber die sind halt bei weitem nicht so viral. Also ne, für deutsche Verhältnisse schon auch ganz gut unterwegs, aber trotzdem erklärt es nicht eine 250 Millionen Views.
No.
Ja, TikTok, oh, immer wieder auch interessant. Ja, also guckt es euch an und kommentiert, warum ihr glaubt, dass das viraler geht als alles andere. Was auch auf TikTok immer sehr gut funktioniert natürlich, ist Musik und mit Musik irgendwie erfolgreich werden. Und das hat sich vielleicht auch Dagi Bee gedacht, als sie ihr Musiklabel 23 Hours gegründet hat. Das ist jetzt schon ein bisschen länger her. Der Grund, warum es jetzt in den News ist, ist, weil einer der Künstler, der bei diesem Label unter Vertrag war, eine einstweilige Verfügung erwirkt hat, also tatsächlich auch vorm Gericht erwirkt hat, gegen dieses Label. Das ist der Rapper Art. Ich habe gerade gesehen, der hat auch irgendwie einen Song, der irgendwie 130 Millionen Streams hat auf Spotify, Belgisches Viertel. Du kannst
weißt du, wie ich auf den
Song
gekommen bin? Ich bin auf den gekommen, indem ich, das ist jetzt kein Scheiß von der Woche, habe ich mal wieder den Klassiker Sie liebt mich nicht von Shirin und Ado Koyo gehört. Mhm. Kennst du den noch?
Nee.
War? Nein, Rob, das kann nicht sein. Den musst du kennen. Sie liebt mich nicht. Das musst du kennen. Das ist von 2015. Egal, das ist eine Hausaufgabe für dich. Das ist das erste Musikstück von Shirin David überhaupt.
Ach so, okay, nee, das, ja, vielleicht kenne ich es noch von damals, so jetzt, weil ich es bestimmt damals angeguckt habe, als es rauskam.
Ja, 2015 kam es oder 2014 sogar. Aber ja, auf jeden Fall habe ich ihn da gesehen und jetzt hat er irgendwie eine einstweilige Verfügung eingereicht.
Ja, also der Typ ist gar nicht mal so klein, mit 1,6 Millionen monatlichen Hörern. Ich glaube, das ist für so einen, sagen jetzt nicht deutschlandweit bekannten Künstler schon auch eine solide Zahl, soweit ich weiß. Und ja, der hat auf Instagram gepostet, dass er eine einstweilige Verfügung erwirkt hat und sein Statement gepostet. Ich lese das mal kurz vor. Nach heftigen Vorfällen habe ich im Herbst 2023 eine einstweilige Verfügung gegen mein früheres Label 23 Hours erwirkt. Diese wurde kurz vor Weihnachten vom Landgericht Köln auch nochmal per Urteil bestätigt. Deshalb will ich nun endlich meinen Fans offiziell mitteilen, ich habe mich schon Ende 2022 von 23 Hours getrennt. Die zurückliegenden 1,5 Jahre waren wirklich krass für mich. Es sind Dinge gemacht worden, die ich persönlich nicht für möglich gehalten hätte. Wer es genauer interessiert, was passiert ist, Landgericht Köln, Aktenzeichen, bla bla bla. Ja, also hat das quasi gepostet. So, und dann haben natürlich findige Leute direkt dieses Aktenzeichen nachgeguckt. Unter anderem auch Leute bei uns im Reddit. Grüße gehen raus. Und ich lese jetzt immer ein paar Sachen vor, die da rausgesammelt haben aus diesem Urteil, weil das ist schon wirklich krass. Es handelt sich um gefälschte Verträge, die sich stark zum Nachteil des Künstlers richten, also bewusste Ausbeutung. Zusätzlich haben sie einfach Musik ohne Absprache veröffentlicht. Ebenfalls gab es Schwierigkeiten wegen eines geleasten Wagens. 23 Hours, das Musiklabel von Dagi Bee, wurde als schuldig anerkannt. Bezüglich des Geldes, sie haben teilweise mehr Gage erhalten als vorher mitgeteilt. Als Gesamthonorar gab es zum Beispiel 22.000. Davon hat Adam nur 3.000 bekommen. Davon gehen aber zusätzlich nochmal Vermittlungsprovisionen von 600 Euro ab. Also unterm Strich erhielt er jeglich 2.400 Euro von 22.000, die das Label bekommen hat. Eigentlich hätte er sogar 11.000 erhalten können, also die Hälfte, was auch echt immer noch 50% Share, crazy. Mhm. Das wäre sein persönliches Honorar gewesen. Dann wurde ihm jedoch ein gefälschter Vertrag vorgelegt, in dem es dann nur um die 3.000 ging. Also wenn ich das richtig verstehe, hat quasi das Label einen Auftrag bekommen für den Künstler, also wie so jetzt auch beim YouTube-Management das der Fall wäre, über 22.000 und hat dann dem Künstler gesagt, guck mal, hier ist der Vertrag, den wir geschickt bekommen haben von dem Auftraggeber, die zahlen uns 3.000, ne, dann geht unser Share davon ab und du kriegst den Rest. Und haben sich aber, ne, wenn ich das richtig verstanden habe, angeblich den Rest, was ne, fast 20.000 Euro, einfach in die Tasche gesteckt. Boah, und haben den angelogen, wie viel Geld es wirklich gibt.
Eine Sache, vielleicht richtig Angst habe, dass es irgendwie ein Management oder so mit einem machen könnte.
Also ja, das Ding ist, also in der YouTube-Branche habe ich ähnliche Sachen schon gehört.
Ja, ja, ich,
ne,
auch.
Also
deswegen,
dass es so Double Dips gibt oder dass sie halt einfach behaupten, sie hätten weniger Geld. Ne? Also auch Agenturen machen das, glaube ich, regelmäßig. Ne? Da sagt die Marke, hier sind 10.000 Euro für den Influencer. Also es gibt einen Fall, wo ich das auch ganz genau weiß, wo mir das auch mal dann hinterher jemand erzählt hat, der bei dem Unternehmen gearbeitet hat, dass es in meinem Fall auch schon einmal vorgekommen ist, dass die wirklich mehrere tausend Euro jemandem gegeben haben und meinten so, hier für Rubbubble. Dann haben die mich angeschrieben und meinten so, ey, wir haben leider nicht so viel Budget, mach's bitte für viel weniger. Das war ganz am Anfang meiner Karriere.
Ne?
Und dann habe ich gesagt so, ja, okay, viel Geld mache ich, ist okay. Und dann stellte sich halt hinterher raus, die haben halt, obwohl ich 100% der Arbeit hatte, die haben nichts gemacht, außer einmal eine E-Mail weiterzuleiten und sozusagen dann mein Video an die wiederum zurückzuleiten für die Abnahme, haben die halt mehrere tausend Euro damit verdient und ich einen Bruchteil davon. Also ich habe vielleicht 10% verdient und die 90% von diesem Geld, obwohl die von Anfang an wussten, dass sie mit mir arbeiten wollten und statt dass die dann direkt zu mir gegangen sind, halt über Mittelmann gegangen sind. Also richtig scheiße. Deswegen, ich fühle sehr mit Art und kann es auch nicht verstehen, wie angeblich jemand wie Dagi Bee sowas mitziehen kann, weil ja genau so.
Gut, ob sie in der Entscheidung drin war, wissen wir halt nicht. Ne?
Wissen wir nicht. Aber
ganz oft ne, wurden, aber klar, ihr Name steht halt irgendwo drunter. Wobei, du hast ja vorhin nachgeschaut, also, steht jetzt nicht mehr drin, aber stand
ja,
zumindest
doch,
drin.
Also ich habe das nochmal nachgeguckt. Ja. Also bei North Data, da kann man gut nachgucken, sozusagen, wer im Handelsregister drin steht und so. sie hat das zusammen gegründet mit ihrem Mann, Eugen ist ihr Mann. Und sie war auch zu Beginn Geschäftsführerin zusammen mit Eugen, ist das aber seit einiger Zeit nicht mehr. Es handelt sich aber hier ja um 2022 und das kann ich ja nochmal nachgucken.
Jetzt wird hier nachrecherchiert. Investigativ Journalist Robin Blase am Werk.
Investigativ, sie hat aber noch Starter geöffnet.
Ja.
Also sie ist 2021 zusammen mit noch jemand anderem namens Pascal bla 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 und ihrem Mann ist sie eingetragen worden, dass sie die Firma gegründet haben 2021. Und es gab eine Änderung, nicht mehr Geschäftsführerin, Dagmar, also Dagi. Mhm. Diese Änderung im Handelsregister ist erst am 25.01.2024 passiert.
Oh, das heißt, es ist 7 Tage nach dem Instagram-Statement. Das heißt, eventuell könnte man da schnell noch ausgestiegen sein, damit das nicht so auffällt. Ah, da hast du was rausgefunden.
Also es gab einen anderen Geschäftsführer, der ist irgendwie im März ausgestiegen, 2022, aber dieser ganze Rechtsstreit und so weiter, der hat jetzt danach stattgefunden. Also ich muss ehrlich sagen, als jemand, der auch ein Geschäftsführer eines Unternehmens ist, ich persönlich finde das ein bisschen weird. Also weil sie waren wirklich so, Dagi Bee und ihr Mann waren beide Geschäftsführer bis jetzt anscheinend, wenn das hier stimmt, im Handelsregister bis Januar 2024 und ihr Mann ist es auch immer noch. Und solche Anschuldigungen, die dann auch von dem Gericht ja wohl auch jetzt bestätigt wurden, die haben Recht bekommen, wurden als schuldig anerkannt. Wie gesagt, das hat jemand im Reddit geschrieben, weiß ich auch nicht, ob die Person jetzt Anwalt ist oder nicht. Aber wir vertrauen jetzt einfach mal dieser Zusammenfassung.
Es muss stimmen, wenn es im Reddit steht.
Genau, dann ist ne, aber es gibt auch einen Artikel dazu bei hiphop.de, wo auch steht, dass es gibt ja auch das Aktenzeichen, man kann das einlesen. Ja, also ich finde es sozusagen ein bisschen weird und ich finde es auch weird, dass in der Szene bisher anscheinend nicht so viel drüber geredet wurde, weil es ja schon ein mittelgrößerer Influencer-Skandal jetzt auch irgendwie ist, wenn das stimmt, dass Dagi Bee zumindest in ihrer Rolle als Geschäftsführerin ja auch mit die Verantwortung trägt. Das heißt jetzt nicht unbedingt, dass sie das auch selber gemacht hat, keine Ahnung, ne? Kann ja sein, dass...
Ja, gerade Influencer stehen halt oft mal drin, aber ja, du hast recht, es ist egal, weil du hast dir die Verantwortung damit halt selber irgendwie auch trotzdem auferlegt.
Vor allem, du haftest ja auch, deswegen bist du ja Geschäftsführer, also musst du schon wissen, was du machst, wenn da jemand in deinem, mutmaßlich Urkundenfälschung betreibt oder was weiß ich, was das ist, Verträge fälscht.
Ja.
Und dann, ne, also wer weiß, ne, kann natürlich auch sein, dass das irgendein Mitarbeiter war, der sozusagen, keine Ahnung, sagen würde, hey, guck mal, ich habe euch ein bisschen mehr Umsatz gemacht und sie dann so, what the fuck hast du getan? Weiß man nicht, ne?
Ja.
Aber es sieht natürlich trotzdem nicht schön aus, vor allem, und das ist, glaube ich, das, was mich am meisten stört. Das ist ja nicht, dass jemand Scheiße gebaut hat, das kann ja sein, ne, in deinem Unternehmen. Muss als Geschäftsführer, kann auch ein Mitarbeiter von dir Scheiße bauen, du hast es nicht mitbekommen, weiß man nicht, ne? Aber du bist natürlich dann trotzdem in der Verantwortung auch dafür zu sorgen, dass es korrigiert wird. Und wenn das jetzt irgendwie 1,5 Jahre und einen Gerichtsstreit gebraucht hat, frage ich mich, okay, aber hätte man da nicht dazwischen gehen können und sagen können, ich kläre jetzt diesen Fehler auf, tut mir leid, der Mitarbeiter hat das verbockt, hier sind deine 22.000 oder sowas. Ne? Also man hätte ja dann, also weiß ich nicht, ne? Ist ganz weird, wenn man da jetzt von außen drauf guckt und wir jetzt wirklich nur so ein Gerichtsurteil in der Zusammenfassung irgendwie haben um diese Sachen, aber deswegen ist es hier auch ein Lester-Podcast. Aber sozusagen, wenn in meiner Vorstellung, ja, wenn jemand Scheiße baut in meinem Unternehmen, ich das dann merke, dadurch, dass halt der Künstler dann uns verklagt oder sowas, ne, würde ich natürlich dann sofort, wenn es wirklich nicht in meinem Interesse war und das mich ja jetzt auch gerade krass in meinem Ansehen verletzt, würde ich doch alles daran tun, dafür zu sorgen, dass das gerade gerückt wird und es eben nicht auf mich und mein Label und meinen Namen zurückfällt, einfach nur, weil eine Person Scheiße gebaut hat. Und das wirkt deswegen für mich schon mehr so.
Was ich gesehen habe, ist, ja.
Hätten sie was damit so, sozusagen zumindest in der Verantwortung zu tun, dass sie halt es eben nicht geschafft haben, das Problem zu lösen.
Also ich kann dir sagen, ich habe gesehen, dass Dagi auch vor kurzem angefangen hat. Ich weiß nicht, ob es war, glaube ich, schon bevor dieses Posting war, dass sie gepostet, also bevor das von diesem Art kam, diese Anschuldigung, hat sie auf jeden Fall gepostet. Sie fühlt sich gerade so down wie noch nie in ihrem Leben. Sie zieht sich erstmal zurück und das merkt man auch an ihrem Content jetzt gerade, dass sie so ein bisschen in so einer Reflexionsphase ist. Ich will jetzt nicht sagen, dass damit was zu tun hat. Ich weiß es wirklich nicht. Sehe ich jetzt einfach rein aus der Zuschauerperspektive. Aber das ist halt relativ zeitgleich, hat das halt angefangen. Und man muss auch sagen, für einen Musiker, ganz kurz noch, ist es immer generell sehr schwierig, weil da hatte ich auch schon mal mit, ich weiß nicht, kennst du Moritz Gard noch von früher?
Ja, ja, ja.
Mit dem habe ich mal gequatscht zum Beispiel, der konnte 2 Jahre keine Musik releasen, weil er so einen Stress mit seinem damaligen Label hatte und du darfst dann halt aber nicht unter einem anderen releasen, dann bist du richtig am Arsch als Musiker.
Ja, ich meine, man kennt das ja von Taylor Swift mit ihren Taylor's Version und keine Ahnung was. Also diese Branche ist einfach ein bisschen weird. Und ich meine, was natürlich auch sein kann, ne, also wir schmeißen Dagi Bee jetzt einfach so mit rein, ne, aber was ich halt auch schon miterlebt habe, jetzt nicht in der Influencer-Branche, aber im Privaten, dass Leute, die halt gemeinsam ein Unternehmen haben, als Paar, ne, natürlich auch oft dann ihrem Partner vertrauen, Sachen richtig zu machen. Und wenn dann eine Person halt irgendwie Scheiße baut und du redest da jetzt nicht jeden Tag drüber,
ja,
dann sozusagen, keine Ahnung, dann da zahlen, sehen halt so zwei Sachen mit rein. Aber auf der einen Seite hast du so eine romantische Beziehung und auf der anderen Seite hast du halt eine Business-Partnerschaft. Und wer weiß, ne, vielleicht war es auch nicht sie, sondern ihr Mann. Und sozusagen, sie kann sich da jetzt aber gleichzeitig auch nicht reinwaschen, außer halt als Geschäftsführerin halt zurückzutreten, weil sie kann ja gleichzeitig nicht ihren Mann jetzt unter den Bus werfen, weil es halt ihr Mann ist. Weißt du, was ich meine?
Das ist ein guter Punkt. Das ist sehr schwierig, weil ja, sie ist in der Position, wo sie es eigentlich machen müsste, aber natürlich willst du genau das nicht tun und du kannst halt. Also was man halt machen könnte, was ich empfehlen würde jetzt hier aus meinem Schreibtischstuhl irgendwo in Berlin ist, dass man eventuell sich einfach als Firma entschuldigt, weil dann ist es noch nicht so ganz eindeutig, wer es jetzt war, dass man sagt, ja, es wurde ein Fehler gemacht, es tut uns wahnsinnig leid, wir kommen dafür auf. Das hilft schon mal so ein bisschen, ohne dass jetzt Dagi als Dagi dafür irgendwie in der Öffentlichkeit was sagen müsste.
Ja, also ich meine, was natürlich auch nochmal wichtig zu Sachen ist, ne? Also der Typ hat zwar viele Streams auf Spotify, ne?
Er ist aber kein Apache oder so, ne? Ja,
aber,
klar.
Genau, er ist ganz klar. Und auf Instagram hat er, glaube ich, nur 19.000 Follower, wo das Statement gepostet wurde. Mhm. Das Label hat aber 41.000. Und Dagi B als solches hat ja nochmal ein viel, viel teures. Ja, ne? Also rein PR-technisch wären die ja dumm, überhaupt darauf einzugehen.
Ja.
Weil es hat wahrscheinlich niemand mitbekommen, weshalb, sagen, außerhalb unseres Reddits hätte ich es auch nicht mitbekommen. Also wenn niemand das in unser Reddit gepostet hätte, wäre es auch komplett an mir vorbeigegangen. Es gibt einen Artikel auf hiphop.de und
Glück ist das Reddit allwissend.
Das Reddit ist allwissend. Ja. Aber sozusagen sonst habe ich echt wenig dazu gefunden und wenig dazu gesehen und keine Ahnung. Also ne, es gibt jetzt ein paar Leute, die halt irgendwie das irgendwie auf dem Schirm haben, sicherlich in der Szene oder keine Ahnung was, aber so richtig viel Content dazu gibt es bisher nicht. Und deswegen gibt es auch keinen Grund dazu, irgendwas zu sagen, ne? Also.
Keine Ahnung. Letztendlich wissen wir es nicht genau. Es wird sich.
Voll.
Also, wenn da jetzt noch was kommt, dann wird es wahrscheinlich eher so von Labelseite eine Entschuldigung geben. Die müssten halt jetzt, das klingt jetzt vielleicht doof, aber wenn die es unter den Teppich kehren wollen, dann müssen die halt darauf hoffen, dass er jetzt nicht mega der Star wird, weil dann wird da auf jeden Fall die Retourkutsche kommen. Das ist halt das Ding.
Ja, also ich meine, am Ende des Tages, ne, ich glaube, schädlich ist das schon, weil einfach, wenn du siehst, also zumindest für andere Künstler, ne?
Stimmt,
also, weil
stimmt, sehen
am Ende
intern,
des Tages,
ja.
Die Zielgruppe von dem Label sind ja nicht Dagi B's Fans und die Zielgruppe von dem Label sind auch nicht irgendwie Leute, die Musik hören, sondern die Zielgruppe von dem Label sind Künstlerinnen, die du unter Vertrag nehmen willst, ne? Und Dagi B sozusagen hat dieses Label ja auch nicht gegründet, weil sie sagt so, ich kann mit meiner Social-Media-Reichweite irgendwie krass Werbung für Musik machen, kann sie natürlich auch. Aber sie hat es vor allem auch gegründet, weil sie halt mit ihrem Namen als Künstlerin, die sie ja auch irgendwo ist, als Creatorin, auch irgendwie Künstler für sich werben kann und dann sozusagen da so eine Synergie schaffen kann. Ne? Genauso wie ein Hand of Blood jetzt ein eigenes Spiele-Publisher aufmacht oder sowas. Ne?
Ja.
Und in dieser Kombi ist es natürlich richtig scheiße, wenn dann jemand dein Label googelt und da erstmal ein Artikel ist bei hiphop.de einstweilige Verfügung gegen das Label und dann gibt es ein Gerichtsurteil, das du nachlesen kannst, wo halt sogar steht, das Landgericht hat irgendwie dem Recht gegeben und es geht irgendwie um mutmaßlich gefälschte Verträge und was weiß ich. Ne? Also in dem Kontext ist es natürlich schon super scheiße, weil ich persönlich würde jetzt erstmal nicht zu diesem Label gehen, wenn sozusagen ich weiß, dass da der Vorwurf im Raum steht, dass sie Verträge gefälscht haben, um irgendwie Geld zu unterschlagen angeblich, ne?
Ja, klar. Also das ist, du hast ja recht, ich habe das gerade ganz anders, also gar nicht auf dem Schirm gehabt. Klar, das Label an sich richtet sich ja eigentlich null nach außen, sondern nur in die Branche. Und die Künstler müssen es dann halt nach außen tragen irgendwie. Ja, stimmt schon. Ja, mal gucken, was die da machen. Bin ich mal gespannt.
Ich meine, das Thema ist jetzt schon auch ein bisschen älter. Also das Statement ist tatsächlich vom 18. Januar schon. Und jetzt ist über einen Monat lang nichts passiert. Deswegen, also das Urteil ist sogar noch aus letztem Jahr. Und es ist am 21.12. anscheinend rausgekommen. Also wir werden sehen. Mal gucken. Danke auf jeden Fall ans Reddit. Danke auch an dieser Stelle, wollte ich mal sagen, an alle Leute, die mir letzte Woche geschrieben haben, dass sie 14 sind. War vielleicht auch ein fragwürdiger Aufruf zu sagen, schreibt mir, wenn ihr 14 seid. Aber tatsächlich, einfach nur was Spannendes, weil ich dachte, vielleicht interessiert euch das an. Und also mir haben sagen ein, zwei Leute auf Instagram geschrieben, die meinten, sie sind 14. Eine andere Person, die meinte, sie ist jetzt 17 oder auch schon ein bisschen älter und hat aber damals angefangen, als sie 14 war. Und wir haben aber auch auf unserem offiziellen Instagram Lästerschwestern-Account sogar eine Nachricht bekommen von jemandem, der meinte, er ist 13 und dann nochmal so zwei, drei andere, die meinten, sie sind 14, sagen, ich höre den Podcast und bin 14, Spotify lügt.
Ja.
Also tatsächlich, es gibt auch 14-jährige Leute, die diesen Podcast hören. Wenn ihr wissen wollt, warum das Thema war, hört euch die letzte Folge an von letzter Woche. Aber ja, anscheinend hören auch ein paar 14-Jährige diesen Podcast. Grüße gehen raus. Ja, schön, das auch zu wissen. Aber
Grüße an alle 14-Jährigen klingt dann auch wieder so komisch, ne?
Das ist auch schwierig. Aber ja, das Ding ist so, jetzt mache ich mir Sorgen, weil wir sind in diesem Podcast ja auch nicht immer jugendfrei.
Ja, gut. Ich meine, da ist ein gewisses Risiko trägt ja auch der Hörer.
Ja, wir haben schon Verantwortung als Influencer.
Ja, klar. Aber ich habe schon
FSK 18 kennzeichnen.
Ich glaube, ich habe schon schlimmere Podcasts gehört als euren oder als deinen jetzt. Deswegen ist das schon... Ich denke, das ist alles noch im Rahmen.
Ja, aber ich meine, wir reden trotzdem von, nicht, wenn wir davon ausgehen, dass jetzt nicht jeder schreibt, ne? Aber am Ende des Tages waren es jetzt irgendwie, keine Ahnung, 5, 6 Leute, die geschrieben haben. Das heißt, es ist schon eine statistisch unsignifikante Anzahl an Menschen im Verhältnis zu den Statistiken der allgemeinen Zuhörer. Das heißt, Spotify's Statistiken haben wahrscheinlich schon recht. Die Anzahl an 40-Jährigen ist einfach so gering, dass es einfach nicht in der Statistik auftaucht. Beziehungsweise Spotify gibt das gar nicht nach Alter aus. Ich glaube, es steht nur U18 und U18 ist wirklich...
Robin Blase möchte mehr 14-jährige Hörer.
Nein, im Gegenteil. Scheiße. Im Kontext dieser Folge nochmal extra problematisch.
Das wollte ich auch, das meine ich nämlich auch. Ja, oh Mann. Geil.
Schreibt mir keine DMs mehr. Wir hören jetzt auf damit. Nee, aber es ist ja einfach nur danke, dass ihr euch gemeldet habt. War nochmal spannend zu sehen. Das als Auflösung zu der Frage aus letzter Folge. Und wir freuen uns auf euer Feedback zum TikTok-Weltrekord und was ihr dazu sagt. Danke, dass ihr mit dabei wart. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann gebt uns ein Like oder eine Bewertung oder was auch immer man auf der Podcast-Plattform eurer Wahl so machen kann. Wir freuen uns sehr. Und guckt mal bei Marcel vorbei.
Dankeschön.
Auf seinem Kanal. Der heißt einfach Marcel. Das ist super easy. Checkt ihn mal aus.
Kann man sich merken.
Kann man sich merken. Und ja, danke, dass du wieder mit dabei warst.
Ja, hat wieder Bock gemacht. Auch wieder eine ziemlich lange Folge geworden. Aber war wieder mal nice. Also...
Ja, immer gerne. Das freut mich. Und wir hören uns nächsten Samstag wieder.
Die 5000 Euro PayPal zu mir für die Folge dann gleich.
Ja,
oder?
Ja, kriegst du gleich.
Okay, Gott sei Dank. Denk dran, Freunde und Familie, ich will keine Gebühren zahlen, ne?
Ey, das Finanzamt hört diesen Podcast auch übrigens. Nicht nur 14-Jährige, auch das Finanzamt. Das ist gefährlich.
Wie hoch ist die Schnittmenge von 14-Jährigen, die beim Finanzamt arbeiten, die den Podcast hören?
Okay, schreibt mir eine DM, wenn ihr beim Finanzamt arbeitet. Und das lösen wir dann nächste Woche auf, wie viele das sind.
Ja.
Bis dahin. Ciao.
Ciao, ciao.